Ja, ich grüße euch in Jesu Namen, der uns erwählt hat und nicht wir ihn, damit wir hingehen und Frucht bringen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind immer noch bei der Predigtreihe über das Thema Mitarbeit und meine These heute lautet: Mitarbeit ist Nachfolge und Nachfolge gelingt nur im Schauen auf Jesus und nicht im Vergleich mit anderen. Dieser These und somit auch dieser Predigt zugrunde gelegt habe ich eine Begebenheit, die diesmal von zwei Schwestern handelt. Das letzte Mal hatten wir ja zwei Brüder. Und wir lesen davon im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Sowohl Martha als auch Maria haben eine Verbindung zu Jesus und wollen ihm beide dienen, ihm nachfolgen. Und das ist gut. Das entspricht, glaube ich, auch unserem Willen, wenn wir sonntags hier zusammenkommen in den Gottesdienst oder auch an der einen oder anderen Stelle in der Gemeinde mitarbeiten. Dann tun wir das, weil wir auch eine Verbindung zu Jesus aufgebaut haben, weil wir ihn persönlich kennengelernt haben und ihm dienen und nachfolgen wollen. Darum ist Mitarbeit immer auch Nachfolge oder sollte sie zumindest sein. Und das ist vielleicht sogar auch der Unterschied zu allen anderen Menschen, die sich ja auch in unserer Gesellschaft ehrenamtlich betätigen. Und jeder dieser Dienste ist natürlich wertvoll und wichtig, aber wenn wir das als Christen tun, und da ist es auch egal, ob wir das hier in der Gemeinde tun oder in einem anderen Verein oder an einer anderen Stelle in der Gesellschaft. Wenn wir uns als Christen einbringen, dann sollte das immer ein Zeichen unserer Nachfolge sein, unserer Beziehung zu Jesus. Weil Mitarbeit nun Nachfolge ist, man könnte auch sagen Jüngerschaft, darum hat sie auch ganz viel mit Jesus zu tun. In der letzten Predigt ging es ja um die Notwendigkeit unserer Beziehung zu Gott Vater. Heute geht es um die Notwendigkeit der Beziehung zu Gott Sohn, zu Jesus Christus. Wenn wir uns an irgendeiner Stelle als Mitarbeiter in der Gemeinde einbringen, tun wir das als Christen immer als Jünger oder als Schüler, als Nachfolger. Darum orientieren wir uns an ihm. Er ist unser Lehrer, er ist derjenige, dem wir nachfolgen. Beziehungsweise, ich hatte es schon angedeutet, sollte es so sein. Denn das Eigenartige ist, dass wir genau diese Tatsache, dass Mitarbeit Nachfolge ist, immer wieder aus dem Blick verlieren und dann andere Dinge in den Blick geraten. Und ich möchte anhand dieser sehr eindrücklichen Begebenheit des Besuches Jesu bei den Schwestern Martha und Maria vier Verhaltensweisen ableiten, die uns helfen, dass wir in unserer Mitarbeit unsere Augen immer wieder auf Jesus richten. Denn wenn wir das tun, dann werden wir in unserer Mitarbeit auch Freude und Erfüllung finden. Das erste ist: Erkenne deine Gaben und deine Berufung. Das habt ihr bestimmt schon häufig gehört. Das klingt gut, aber es ist auch ganz schön schwer. Aber nur weil es schwer ist, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist. Und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann wird man auch merken, dass es so schwer dann eigentlich auch wieder nicht ist. Auf jeden Fall braucht man schon etwas Geduld und Gelassenheit. Ich denke sogar, dass sich das manchmal im Laufe des Lebens ändern kann, dass neue Gaben dazukommen, andere auch abgelegt werden oder nicht mehr so die Bedeutung haben wie vielleicht früher. Oft erkennen Eltern ja schon in der Kindheit oder in der Jugend, wo die Stärken ihrer eigenen Kinder liegen. Und im besten Falle fördern die Eltern auch diese Gaben. Oft sind das ganz offensichtliche Gaben wie Musikalität oder Schauspielerei oder dass man gut reden und argumentieren kann oder dass man sich gerne mit dem Computer beschäftigt, mit Programmieren oder jemand kann gut organisieren. Es gibt die, die gerne und ohne Angst im Vordergrund stehen, Aber es gibt eben auch die, die lieber in der zweiten oder gar in der letzten Reihe sitzen und damit auch sehr zufrieden sind. Also wir Menschen sind sehr unterschiedlich und die Vielzahl der Gaben und Fähigkeiten, die ist wirklich endlos. Und da ist es auch gar nicht verwunderlich, dass wir manches aus dem Blick verlieren, manche Gaben. Dass uns viele Gaben, die man selber haben könnte oder die eben auch die eigenen Kinder oder andere haben, gar nicht im Blick hat, weil sie nicht so offensichtlich sind oder nicht so häufig wie vielleicht bestimmte Gaben. In der Bibel werden auch viele solcher Gaben aufgeführt und ich finde, da werden eben auch Gaben genannt, die Gott schenkt, die jetzt nicht irgendwie antrainierte Fähigkeiten sind, sondern die wir wirklich von Gott geschenkt bekommen. Und das sind oft Gaben, die wir nicht so im Blick haben. Das ist zum Beispiel die Gabe, einen festen Glauben zu haben. Kann man sich mal hinterfragen, gehöre ich dazu? Bin ich so jemand, der immer einen unerschütterlichen Glauben hat, dem es leicht fällt, auf Gott zu schauen und auf sein Wort zu vertrauen? Und wenn ich diese Gabe habe, vielleicht kann ich andere damit ermutigen. Denn auch die Ermutigung ist eine Gabe, die Gott uns schenkt. Ich denke, das haben wir oft gar nicht im Blick, einfach ein Mensch zu sein, der andere ermutigt. Auch das ist eine Gabe. Oder was mir lange Zeit gar nicht aufging, dass allein lieben zu können auch eine Gabe ist. Es gibt Menschen, die können lieben. Denen ist einfach so viel Liebe ins Herz gegeben, dass es ihnen leicht fällt, diese Liebe zu verschwenden. Und wenn man diese Gabe hat, nutzt sie und setzt sie ein. Jetzt sehen wir bei Martha ganz offensichtlich, was ihre Gabe war, nämlich Gastfreundschaft. Wir haben da gelesen, dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf und sie war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Und trotzdem scheint Martha nicht zufrieden zu sein. Das heißt, es kann sein, dass die Gabe eines Menschen offensichtlich ist für andere, aber irgendwie gehört noch was anderes dazu, um mit dieser Gabe und dem Dienst durch diese Gabe glücklich zu werden. Ich glaube nämlich, wenn Martha sich dieser ihrer Gabe bewusst gewesen wäre und wenn sie das Ausüben dieser Gabe als einen Dienst an Jesus und als ein Kennzeichen ihrer Nachfolge verstanden hätte, dann hätte sie anders reagiert. Sie hätte Jesus nämlich mit Freuden gedient. Sie hätte sich gefreut, dass er überhaupt bei ihnen zu Besuch ist. Sie hätte gewusst, jetzt kann ich ihm etwas davon zurückgeben, was er schon in mein Leben gebracht hat. Aber offensichtlich ist Martha noch nicht an diesem Punkt und vielleicht bist du auch noch nicht an diesem Punkt in deinem Dienst. Sie scheint noch dort zu stehen, wo sie das, was sie tut, als Verpflichtung und Tradition empfindet. Das muss halt gemacht werden, irgendeiner muss es ja machen, das ist halt meine Rolle als Frau. Wenn du diese Sätze so oder so ähnlich auch schon gedacht hast, dann möchte ich dich ermutigen, deinen Dienst zu überdenken. Vielleicht tust du das, was du tust, nicht nur, weil es kein anderer macht oder weil es von dir erwartet wird, sondern vielleicht auch, weil es etwas ist, was du kannst und wozu Gott dich berufen hat. Wenn du diesen Blickwinkel auf deinen Dienst gewinnst, glaub mir, dann wird mehr Freude entstehen, weil du weißt, warum du es tust und weil du weißt, dass Gott dir hier eine Gabe geschenkt hat, die du ihm zur Ehre und zum Wohl der ganzen Gemeinde nutzen kannst. Und ob man Freude oder Ärger in sich hat, das ist ein guter Indikator dafür, dass man einfach mal nachschaut bei sich selber. Wie sieht das bei mir aus? Wenn du keine Freude an deinem Dienst hast, wenn du dich immer häufig aufregst oder unzufrieden bist, dann ist auf jeden Fall irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann solltest du das als Hinweis nehmen, da genauer hinzuschauen. Entweder entspricht dein Dienst wirklich nicht deinen Gaben und Fähigkeiten, vielleicht entspricht er auch nicht deiner Belastungsfähigkeit oder deinem Zeitbudget, oder aber du hast eben noch nicht diesen richtigen Blickwinkel auf deinen Dienst gewonnen. Vielleicht betrachtest du ihn auch als gering, als minderwertig, als Lückenfüller, obwohl kein Dienst dieses Siegel verdient hat. Kein Dienst in der Gemeinde ist minderwertig, gering geschätzt oder ein Lückenfüller. Auch wenn jemand abwäscht oder Stühle stellt, dann kann er das, wenn er den richtigen Blick darauf hat, diesen Dienst in der Nachfolge tun und es gerne tun und mit Freude tun, weil er weiß, warum er es tut und für wen er es tut. Ich glaube, viele von uns geben zu früh auf, um ihre Gaben und ihre Berufung zu entdecken. Das dauert natürlich auch eine Weile, wirklich hinzuhören, was möchte Gott von mir? Da können Jahre verstreichen, aber da möchte ich dich ermutigen, bleib dran. Bleib mit Gott im Gespräch darüber. Wo willst du mich? Wo ist mein Platz? Was sind meine Gaben? Uns braucht auch Mut und Demut, weil seine Gaben zu erkennen und seine eigene Berufung zu erkennen, heißt auch, sich selber zuzugestehen und einzugestehen, wo die eigenen Unfähigkeiten liegen, also wozu man nicht berufen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, obwohl Martha neidisch auf die Maria schaut und sich beschwert bei Jesus, dass Martha selber nicht die Gabe gehabt hätte, sich ruhig zu Jesu Füßen zu setzen und zuzuhören. Das kann nämlich auch nicht jeder. Ist nicht jeder dazu gemacht, Vorträge zu hören und so intellektuell und theoretisch zu arbeiten. Es gibt die, die eher praktisch veranlagt sind und vielleicht hat Martha eben zu denen gehört. Und das ist nicht weniger wert als das andere. Die eigene Berufung herauszufinden, es braucht Stille und einsame Zeiten mit Gott, es braucht Zeit. Denn nur im Hören auf ihn und manchmal auch im Ringen mit ihm erkennen wir, wozu wir berufen sind. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Denn um die eigenen Gaben und die eigene Berufung herauszufinden, ist eins Not, und das tut Maria, sie trifft die richtige Entscheidung. Also mein zweiter Punkt, trifft die richtige Entscheidung. Maria entscheidet sich nämlich für die Lernbereitschaft. Sie setzt sich zu Jesu Füßen, offensichtlich deshalb, weil sie weiß, hier kann ich noch was lernen. Diese Gelegenheit muss ich nutzen. Da ist jetzt alles andere zweitrangig, Traditionen, Rollenvorstellungen, Verpflichtungen. Jetzt will ich auf Jesus hören, jetzt ist die Chance da, jetzt will ich lernbereit sein. Sie demütigt sich und macht sich klein und ist dabei ja ganz mutig. Und ich glaube nicht mal, dass der Maria das so bewusst gewesen ist, dass sie jetzt bewusst eine Tradition gebrochen hat, nämlich als Frau sich zu den Lernenden zu setzen, was eher den Männern vorbehalten war, sondern sie folgt ihrem Herzen und sie trifft damit die richtige Entscheidung. Und Jesus sagt das nachher ja auch, Maria hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie hat das gute Teil erwählt, das niemand von ihr nehmen wird. Das muss ziemlich hart für Martha gewesen sein. Eine Kritik von Jesus zu hören, das tut weh. Aber wenn Jesus uns etwas sagt, dann tut das manchmal weh, aber es hilft uns gleichzeitig auch. Jesus legt hier den Finger in die Wunde des Lebens von Martha. Er offenbart Martha einen ganz wichtigen Grundsatz, den wir alle uns auch zu Herzen nehmen dürfen, nämlich überdenke deine Motive für das, was du tust. Tu nichts, wofür du dich nicht auch konkret entschieden hast. Ich glaube, wir tun sehr viele Dinge aus Gewohnheit, aus Pflicht, aus Tradition. Oft geschieht das auch automatisch, schneller als wir sehen oder denken können, finden wir uns in einer oder in mehreren Aufgaben wieder und irgendwann sind wir völlig überlastet und fragen uns, wie konnte das geschehen? Wir werden zu Ja-Sagern, obwohl wir eigentlich Nein meinen oder Nein sagen sollten. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, in uns zu gehen, wenn wir angefragt werden für eine Mitarbeit oder für eine Aufgabe und dass wir dann auch zu einer aufrichtigen Entscheidung kommen. Da ist es vielleicht sogar besser, erst einmal Nein zu sagen und dann zu revidieren und umzukehren, als direkt Ja zu sagen und es dann nur halbherzig oder gar genervt wie Martha oder eventuell auch gar nicht zu tun. Martha hätte ihre Gabe erkennen können, und dann hätte sie auch bewusst eine richtige Entscheidung getroffen. Dann hätte sie sich nämlich mit Maria ergänzen können in einer Teamarbeit. So wie auch die beiden Söhne im letzten Gleichnis vom vergangenen Sonntag sich auch wunderbar hätten ergänzen können, so hätten Maria und Martha das auch tun können. Während Martha bedient und ihre Gabe nutzt, hätte Maria Zeit gehabt, um zuzuhören und alle sind gut aufgehoben. Und hinterher hätte Maria der Martha beim Abwasch helfen können und ihr erzählen können, was sie gehört und was sie verstanden hat. Also, ich komme zum dritten Punkt, vergleiche dich nicht mit anderen. Das ist wie eine Kettenreaktion. Also all diese vier Verhaltensweisen, die ich euch heute zeige, die hängen alle miteinander zusammen. Wir treffen keine bewusste Entscheidung für die Nachfolge bzw. für die Mitarbeit. Wir wissen manchmal nicht, was unsere Gaben und unsere Berufung sind und dann fangen wir an, uns zu vergleichen und geben uns den Sorgen hin, ob wir genügen, ob wir gut genug sind, ob wir es richtig machen oder aber manchmal überschätzen wir uns auch und denken, wir machen es besser und richtiger als andere. Es gibt unzählige Geschichten in der Bibel, die uns davon erzählen, wie Geschwister einander beneiden und wo aus diesem Neid und Vergleichen heraus ein Konflikt entsteht und manchmal sogar ein Krieg. Auch Martha vergleicht sich im Gegensatz zu Maria. Martha tut, was sie kann, sie tut das, was ihren Gaben entspricht, aber weil sie wahrscheinlich noch keine bewusste Entscheidung für ihren Dienst getroffen hat, im Sinne von, ich tue das für Jesus, es macht mir Freude, weil ich es für Jesus tue, kommt sie auch nicht zu dieser erfüllenden Mitarbeit. Diese bewusste und richtige Entscheidung fehlt ihr und darum schielt sie auch eifersüchtig auf Maria, die aus ihren Augen die Frechheit besitzt, alles ganz anders zu machen. Neid ist die Folge davon, wenn wir uns nicht bewusst entscheiden und wenn wir nicht wissen, warum wir was tun. Hätte Martha sich diese Gedanken gemacht, sie hätte Jesus mit Freuden dienen können und sie hätte es gut aushalten können, dass Maria dort sitzt und Jesus zuhört. Derjenige, der weiß, warum er was für wen macht, ist weniger angreifbar für Neid und Eifersucht, für Vergleich und Ärger. Aber Martha schaut nun neidisch auf Maria und sie beschwert sich bei Jesus interessanterweise. Sie hätte sich ja auch bei ihrer Schwester beschweren können. Aber interessanterweise geht sie zu Jesus und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Zum Glück beschwert sich Martha bei Jesus, denn Jesus ist der Einzige, der dir auch wirklich einen guten Rat geben kann, der deinen Blick wieder in die richtige Richtung lenkt. Und das ist der springende Punkt. Allein Jesus kann den Schwachpunkt und den Mangel in deiner Mitarbeit aufdecken, beziehungsweise der deinem Neid und deinem Vergleichen zugrunde liegt. Darum ist die Beziehung zu Jesus, das Schauen auf ihn, grundlegend für eine gelingende Mitarbeit. Du kannst dir viele Ratschläge einholen, aber wir Menschen schauen immer nur menschlich auf die Dinge. Frag Jesus, woran es liegt, dass du unzufrieden bist, dass du immer wieder dazu tendierst, dich zu vergleichen oder neidisch zu sein. Wenn Jesus uns unsere Gaben zeigt und bestätigt, wenn er uns zeigt, zu welchem Dienst er uns beruft, und wenn wir uns bewusst auch dafür entscheiden, ihm zu dienen, dann dürfen wir auch mit jedem Mangel, mit jeder Angst zu ihm kommen und von ihm lernen. Er wird immer einen guten Rat für uns haben. Aber der Vergleich mit anderen, der wird uns nie zu einer erfüllenden Nachfolge führen. Es wäre schön gewesen, wenn Martha das schon gewusst hätte. Ihr Dienst hätte so viel schöner und erfüllender für sie werden können. Und da sind wir schon beim vierten und letzten Punkt. Sorge dich nicht, sondern vertraue Jesus. Sorge ist viel verbreiteter, als wir glauben. Und sich zu sorgen, immerfort und immer wieder, ist die größte Versuchung für einen Christen in der Nachfolge. Denn die Sorgen lassen ständig unseren Blick abschweifen und sie rauben unsere Energie, unsere Freude. Wir sehen es nicht nur bei Martha, die viele Sorgen und Mühen hat und nonstop beschäftigt ist. Überall in der Bibel gibt es Menschen, auch in unserem Alltag, die sich Sorgen machen. Und immer ist die Botschaft, die Gott oder Jesus für diese Menschen bereithält, dieselbe. Nämlich, sorgt euch nicht, werft eure Sorgen auf Gott, der will für euch sorgen, als ein guter Vater. Ich habe ein Büchlein mitgebracht. Diese Woche hatte ich noch keine Zeit, es vorzubestellen, aber ich bin mir sicher, dass ihr eine Anmeldung oder Bestellung in der Bücherkiste abgeben könnt oder ihr besorgt es euch selbstständig. Das heißt Gedanken für ein Leben des Loslassens. 31 Gedanken für ein stress- und sorgenfreies Leben von Joseph Prince. Da seht ihr an jedem Tag eine These, eine Aussage und dann ein Bibelvers und ein Gebet. Es ist wunderbar, 31 Tage sozusagen ein ganzer Monat und man kann das immer wiederholen, so lange, bis man es verinnerlicht hat, was es heißt, praktisch seine Sorgen an Gott abzugeben. Das ist nicht so einfach, das weiß ich auch. Aber ich mache immer wieder erstaunliche Entdeckungen. Letztens hatte ich auch so viele Sorgen im Kopf morgens und ich habe gedacht, was mache ich jetzt, um das wirklich abzulegen und mich nicht mehr damit zu beschäftigen. Und ich habe 4 kleine Zettel geschrieben, auf jeden Zettel eine Sorge, die mich beschäftigt hat. Und dann habe ich die zusammengerollt und habe gesagt, Gott, ich vertraue dir das jetzt an und ich lege es ab. Und ich habe es in ein Glas getan Und die sind da drin und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da drauf steht. Ich müsste nachschauen. Wisst ihr, manchmal helfen solche praktischen Übungen, es wirklich loszulassen, wirklich abzugeben. Es ist schwer, ich weiß das, aber es funktioniert. Und ich bin immer wieder begeistert, wie einfach das dann manchmal doch ist. Ich möchte euch aber noch ein Beispiel aus der Bibel bringen. Ein Beispiel dafür, dass wir ganz schnell in die Gefahr geraten, uns eben mit Dingen zu beschäftigen, die nicht unsere Aufgabe und Berufung sind, wo wir uns selber Sorgen auf die Schultern legen, die Gott uns nicht auferlegt hat. Aufgaben, zu denen er uns nicht berufen hat, wo wir sozusagen ja, uns viel mehr aufbürden, als er das eigentlich für uns gedacht hat. Und das ist eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, also ganz am Ende, nach der Auferstehung. Ihr erinnert euch vielleicht, der auferstandene Jesus fragt Petrus dreimal, liebst du mich? Und Petrus antwortet immer, ja Herr, ich liebe dich. Und Petrus kriegt den Auftrag von Jesus, weide meine Schafe, weide meine Herde. Also im übertragenen Sinne, werde ein Pastor für die dir anvertraute Herde. Und dann passiert das. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Nicht schlecht, oder? Ich staune immer wieder, wie klar die Worte und die Anweisungen von Jesus sind und wie es ihm immer wieder gelingt, den Finger in die Wunde zu legen. Petrus hat gerade einen gewaltigen Auftrag von Jesus bekommen. Weide meine Schafe. Und sofort denkt Petrus, er ist für alle verantwortlich. Er ist jetzt jemand Besonderes, dem Jesus was anvertraut hat. Und sofort schaut er und guckt, was kann ich, ja, welche Verantwortung kann ich hier übernehmen? Und er sorgt sich um seinen Mitbruder, den Johannes. Aber Jesus weist Petrus in seine Schranken, genauso wie er Martha in ihre Schranken weist. Er sagt zu Petrus, was geht's dich an? Folge du mir nach, kümmere du dich um dich und deine Nachfolge, um deine Berufung. Zu Martha hat er gesagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Und was ist das eine? Jesus will mit dir ganz persönlich eine Beziehung. Er will mit dir über dich ins Gespräch kommen, nicht über die anderen Leute. Jesus redet mit den anderen auch persönlich. Jesus möchte mit dir über dich ins Gespräch kommen und mit dir eine persönliche Beziehung haben. Und er hat für jede und jeden einen ganz persönlichen Auftrag. Alles darüber hinaus ist vom Übel. Zu Petrus hat er gesagt, weide meine Schafe. Aber Johannes gehörte definitiv nicht zu seiner Herde, die er Petrus anbefohlen hat. Wenn Jesus dir die Grenzen deines Dienstes aufzeigt, dann wahre diese Grenzen zu deinem eigenen Nutzen, zu deinem eigenen Wohl und zum Wohl deiner Geschwister, die dir durch deine Mitarbeit anvertraut sind. Was ist also nötig? Ich fasse noch mal zusammen. Es ist nötig, dass du auf Jesus schaust und mit ihm im Gespräch bist. Es ist nötig, dass du auf ihn hörst und herausfindest, was deine Gaben und deine Berufung sind. Es ist nötig, dass du bereit bist, immer wieder von Jesus zu lernen, gegebenenfalls auch umzukehren oder dich zu beschränken und auf ihn zu hören. Es ist nötig, dass du bereit bist, dich nicht zu vergleichen, sondern darauf zu vertrauen, dass jeder seine Gabe zum Wohl des gesamten Leibes einbringt. Und dass du bereit bist, jeden Tag aufs Neue alle deine Sorgen auf ihn zu werfen. Glaub mir, wenn du das tust, dann wirst du eine Nachfolgerin Jesu, dann wirst du ein Jünger Jesu sein und dann wird im Schauen auf Jesus allein deine Mitarbeit auch gelingen und dich mit Freude erfüllen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.